HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl. Wenn Sie an die USA und Essen denken, was fällt Ihnen da ein? Nur Burger und Fritten vielleicht? Mitnichten. Die Küche jeder amerikanischen Region ist so einzigartig wie die Menschen, ihre Kultur und ihre Geschichte, auch wenn das häufig hinter der Omnipräsenz von Fastfood-Ketten verdeckt ist. In New Mexico etwa werden Chilischoten mit einer solchen Sorgfalt gepflegt und behandelt wie anderswo der Wein. Im kreolischen Jambalaya Louisianas spiegelt sich die bunte kulturelle Mischung französischer, afrikanischer, spanischer, karibischer und neuerdings sogar vietnamesischer Einwanderer. Und was wäre Texas ohne den leidenschaftlichen Kult um Tex-Mex-Gerichte? Arthur Landwehr darüber, wie die Einwanderung und das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Kulturen sich in ihren Gerichten widerspiegelt.
Burgers or pizza.
Na, da stimmt ja das Klischee. Amerikaner essen vor allem jede Form von Fastfood.
My favorite food would be a medium well done ribeye steak.
Klar, Fleisch, Steaks, große Steaks.
No, we've always at Christmas and Thanksgiving have had a turkey. And like he said, ham.
Und natürlich die traditionellen Gerichte zu Weihnachten und Thanksgiving. Truthahn oder gebackener Schinken. Das alles ist amerikanische Küche. Wenn das auf dem Tisch steht, so schien es lange Zeit, ist man in Amerika angekommen.
So we take food from other countries and we make it American.
Das sei eigentlich Amerika. Internationale Gerichte amerikanisiert. Aber was heißt das?
That's beef.
So eating in America is the activity that surrounds the blending process.
Beim Essen mischt sich Amerika, sagt Joe Podrell. Er steht am aus Ziegelsteinen gebauten Räucherofen seines Barbecue-Restaurants in Albuquerque in New Mexico und holt große Fleischstücke heraus. Mr. Podrells Barbecue liegt ein bisschen am Stadtrand, aber hier fährt man hin, um Brisket zu essen. Die stundenlang im Rauch gegarte Ochsenbrust oder langsam gegrillte Hähnchen und Putenschenkel. Pulled Pork, Schweinefleisch, das auf der Gabel zerfällt.
It's much more than meat and potatoes. It's people. It's an occasion. It's a kindred experience. It's a social phenomenon.
Barbecue ist viel mehr als Fleisch und Kartoffeln. Es sind die Menschen. Es ist der Anlass. Eine Erfahrung von Zusammenhalt. Ein soziales Phänomen.
Barbecue? Das ist mehr als nur den Grill rausholen. Barbecue löst in uns archaische Gefühle aus. Das Feuer als Zentrum der Gemeinschaft und Quelle des Überlebens. Und nichts steht so sehr für amerikanische Küche wie Barbecue.
Barbecue, we can't talk about without mentioning the black, the African American connection to that and contributions to it, which and also going back even further to the Caribbean.
Cheryl Alter Jamison, Kochbuchautorin aus Santa Fe. Ohne den Beitrag afroamerikanischer und karibischer Traditionen sei Barbecue nicht vorstellbar. Sie beschreibt in ihren Büchern und Kochshows die Vielfalt amerikanischer Gerichte und kulinarischer Traditionen. Burger und Pizza, Fertiggerichte und Fastfood stehen für das Klischee von dem, was Amerikaner essen. Es gibt sie, natürlich, als ein Phänomen amerikanischen Lebens. Viel ausgeprägter und umwerfend lecker aber ist die wirkliche amerikanische Küche. Sie ist eine einzigartige Mischung aus Gemüsen, Fleisch, Meerestieren, Gewürzen und Aromen, die das sich ständig verändernde Ergebnis ist. Wenn Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zusammenkommen, zusammenleben und zusammen essen.
A big trend to emphasize on fusion, not only between.
Die Fusion passiert nicht nur, sagen wir, zwischen Thai und Vietnamesisch, sondern Thai und Französisch, Vietnamesisch und Französisch oder Italienisch und Mexikanisch.
Italian and Mexican.
Beschreibt Jana Batalova vom Amerikanischen Institut für Einwanderungspolitik das Phänomen. Viele Einwanderungsländer, auch Deutschland, bieten eine schier unübersehbare Vielfalt an internationaler Küche. Türkische, chinesische, italienische, spanische, griechische Restaurants gehören selbstverständlich zum Alltag. Was aber die USA auszeichnet, ist, dass diese nicht mehr nur nebeneinander existieren, sondern in der Mischung etwas völlig Neues, ganz Eigenständiges entsteht. Amerikanische Küche.
And as different people came from different ethnicities, instead of keeping their food somewhat authentic, it transformed into a Creole Cajun version.
Verschiedene Menschen unterschiedlicher Ethnien kamen hierher. Statt ihr Essen authentisch zu halten, haben sie es in eine kreolische, eine Cajun-Version verändert.
Erzählt Koch Ricardo Fredericks aus New Orleans, wo wahrscheinlich die erste eigenständige Küche Amerikas entstand. Cajun und kreolisch sind eine Fusion dessen, was Menschen aus Frankreich, Kanada, Deutschland und Italien, vor allem aber auch aus Afrika und der Karibik mitgebracht haben.
In French cooking, the stuff that sticks to the bottom of the pot, but what does not burn, is called fond. So we're trying to get some flavor development from that sausage.
Take that pan. Take it. Keep going. There you go. Come on, throw it in the pot. There you go.
Ricardo Fredericks unterrichtet Kochen. Hier geht es um Gumbo, eine traditionelle Suppe, die wohl auf keiner Speisekarte in New Orleans fehlt. Mehl und Öl werden so lange auf dem Feuer gerührt, bis sie die gewünschte Farbe und Geschmack bekommen. Die französische Soßenbasis Roux. Geräucherte Wurst, die deutsche Einwanderer brachten. Selleriestangen, Zwiebeln, Knoblauch. Dann Okra, ein Gemüse, das mit den Sklavenschiffen aus Afrika kam. Hühnerbrühe, Schrimps oder Fisch, je nach Geschmack. Und unbedingt muss Filet hinein, ein Gewürz und Dickmittel.
The Choctaw Indians in particular introduced those early settlers to filet powder.
Die Choctaw Indians haben die frühen Siedler mit Filetpuder bekannt gemacht, sagt Kochbuchautorin Poppy Tucker. Das stammt vom Sassafrasbaum, einem Lorbeergewächs in Nordamerika. Und nichts bleibt, wie es ist. In den 1970er und 80er Jahren kommen tausende vietnamesische Einwanderer nach Louisiana. Das Leben dort erinnert an Vietnam, das schwülheiße Klima und das Meer. Unter den Fischern sind ebenso viele Vietnamesen wie unter den Köchen der Region. Sie zum Beispiel haben in nur wenigen Jahrzehnten den Geschmack der Mehrheitsgesellschaft verändert.
One of the things you were successful at is making great versions, but healthier, you know, less fats, less salt.
Sie waren erfolgreich darin, großartige, gesündere Versionen der traditionellen Gerichte zu schaffen, mit weniger Fett und weniger Salz.
Das Verschmelzen in der Küche hat vor allem mit Identität zu tun. Was heißt es, Amerikaner zu sein, sich zu integrieren, sich einzubringen und eben mit der neuen Heimat zu verschmelzen? Im Essen spiegelt sich dieser Prozess, spiegeln sich auch die Konflikte, die dadurch entstehen.
Der Konflikt zwischen den Generationen bei Einwanderern hat viel mit Essen zu tun, so wie es mit der Sprache zu tun hat, die die Kinder sprechen wollen und ihre Eltern nicht.
Bei Tang Wen ist das so. Ich treffe ihn in New Orleans. Sein Vater kam mit den sogenannten Boat People in die USA. Tang selbst wird hier geboren, besitzt ein Restaurant für vietnamesisch, kreolisch, amerikanische Küche.
Fusion is a word that people use a lot, but I just say it's me.
Viele Leute nennen es Fusion, Fusion. Ich sage lieber, das bin ich. Das ist, wie ich erzogen wurde. Das ist meine Kultur, denn ich bin vietnamesischer Amerikaner. Hier geboren, hier aufgewachsen. Das beschreibt, wer ich als Person bin.
So I say it just describes who I am as a person.
Und das kocht er in seinem Restaurant.
I've been doing a lot of smoked meats, a lot of Texas style barbecue. So we incorporate the smoked brisket.
Ich nutze oft geräuchertes Fleisch, Barbecue texanischer Art. Ich lege dann die geräucherte Ochsenbrust in Pho.
Also die traditionelle vietnamesische Nudelsuppe. Oder mexikanische und italienische Gerichte, die bereits zum amerikanischen Mainstream geworden sind, bekommen einen asiatischen Touch. Mit solchen Gerichten ist er sehr erfolgreich, bei Amerikanern jeglicher Herkunft. Nur mit den Eltern, da ist es schwierig. Sie halten lange fest an ihrer Tradition, ihrer Sprache und an den Gerichten, die sie von zu Hause kennen. Wie so viele. Tang hat darin seine Aufgabe gesehen, die Eltern zu öffnen für ihre neue Heimat. Essen, so sagt er, ist dafür das beste Mittel. Die Lebensmittel der neuen Heimat mit den Aromen der Alten verbinden.
There was a Hispanic dish called Cocktail de Camarón, which is a shrimp cocktail served with tortilla chips at this restaurant I had.
Es gibt in meinem Restaurant einen hispanischen Shrimp Cocktail, der heißt Cocktail de Camarones und wird mit Tortilla Chips serviert. Ich habe gedacht, lass mich das für meine Mom anpassen. Sie mag diese Frische von Koriander, Zwiebeln, Tomaten und Avocado. Da habe ich asiatische Gewürze untergemischt, genauso Sesamöl, und statt der Tortillas habe ich Wonton Chips genommen und das fand sie sehr lecker.
And we are used cilantro and all that. I incorporated all that. She ate off the chip. She's like, this is delicious.
Danach hat sie immer mehr ausprobiert und selbst angefangen, im Supermarkt amerikanische Zutaten zu testen. Essen, so sagt Jana Bartalova, ist für viele Immigranten der Weg in ihre neue Gesellschaft. Ein Restaurant oder einen Lebensmittelladen zu eröffnen, sei für sie der Weg zu Arbeit und Einkommen.
Opening a restaurant or opening a grocery store that is a very, very common experience for the first generation immigrants.
Da komme man mit schlechten Sprachkenntnissen zurecht und benötige keine spezielle Ausbildung. Mit dem Geschmack der Kunden verändere sich das Angebot, werde amerikanischer und das übertrage sich auf zu Hause.
And then with time, they share with friends, they start talking, they will bring it. They will cook maybe at home, and so it kind of slowly starts spreading.
Very nice. Okay, so the main, it's very simple: okra, tomatoes, a protein if you choose.
Ein altes Steinhaus aus der Zeit der Revolution. An der Frontseite hängt ein gusseiserner Topf über dem offenen Feuer. Am Holztisch sitzt Michael Twitty und schneidet Zutaten: Zwiebeln, Tomaten, Hühnerfleisch und wieder Okra. Ihm geht es um das kulinarische Gedächtnis über Generationen hinweg. Er hat den Einfluss der afrikanischen Sklaven auf die heutige US-amerikanische Küche erforscht. Vieles von dem, was heute in afroamerikanischen Familien gekocht wird, hat auch 400 Jahre nach dem Beginn der Sklaverei noch seine Wurzeln in Westafrika. Typische afroamerikanische Küche gilt noch immer als Soul Food, Essen für die Seele. Kräftige Eintöpfe vor allem.
There is definitely a black cuisine that is transnational over the African Atlantic, right?
Ja, so sagt er, es gibt eine schwarze Küche, die die Menschen entlang des atlantischen Beckens verbindet. Und gleichzeitig haben sich im Schmelztiegel Amerika die Geschmäcker im Laufe der Jahrhunderte angeglichen.
So we have Ethiopian African American households. We have Afro-European households. We have African American households in Japan. So we have all these mixtures of all these different people who are mixing up recipes and ideas about food.
Wir haben äthiopisch-afroamerikanische und afroeuropäische Familien oder afrojapanisch. All diese verschiedenen Menschen bringen ihre Rezepte und Ideen über Essen zusammen. Was die Afroamerikaner angeht, so Michael Twitty, war und ist ihr Einfluss auf das, was heute als amerikanisch gilt, enorm und oft übersehen. In den Haushalten der Sklavenhalter waren es fast ausschließlich Sklaven, die für die Familien kochten.
So they're making their own decisions about what is going to be part of their own culinary culture.
Sie treffen ihre eigenen Entscheidungen, was hier zur kulinarischen Tradition wird. Sie nehmen zum Beispiel Pfeffer, wo die Engländer es nicht taten. Sie nehmen Gerichte der Native Americans und fügen etwas hinzu, Auberginen zum Beispiel oder Okra.
Taking Native American dishes and adding some things from their own eggplant, which is called Guinea squash. And okra, other things.
Louisiana mit der Stadt New Orleans lebt von der Sklaverei. Und die aus Afrika entführten Menschen bringen nicht nur ihre Arbeitskraft, sondern sehr viel Wissen, sehr viele Fähigkeiten. Und sie bringen Reis mit.
1718, the French found Louisiana.
1718 gründen die Franzosen Louisiana. Sie kommen und sagen, lass uns ein neues Frankreich bauen. 1719 betteln sie, dass ihnen Afrikaner mit Reis und Wissen über Reis gebracht werden.
By 1719, they're begging for Africans to be brought with rice, knowledge of rice and with rice.
Über Jahrzehnte ist Reis eines der wichtigsten Exportgüter, neben Tabak und Baumwolle. Die Europäer, die sich in den Kolonien damit versuchten, hatten aber meist keinerlei Erfahrung.
They would make money, they would have sustenance, and they would have people who would know how to create in a subtropical environment the way they did not.
Sie verdienen Geld, sie haben Leute, die wissen, wie man in einem subtropischen Umfeld anbaut, ein Wissen, das sie nicht besitzen. Mit dem Ende des Bürgerkrieges und damit der Sklavenbefreiung kommt ein dramatischer Wandel und eine Diskussion unter Afroamerikanern, die noch über 100 Jahre anhält.
Back when civil rights first happened, we had a question as a people, do we want to remain in these kitchens? I mean, there was a stigma to cooking for white people. That was, you know, subservience.
Als die Bürgerrechtsbewegung entsteht, hatten wir als Volk eine Frage an uns selbst. Wollen wir in diesen Küchen bleiben? Denn es war ja ein Stigma, wenn man für Weiße gekocht hat. Das wäre ja unterwürfig.
Und genau das passiert. Als Gegenreaktion vermeiden Afroamerikaner die Kochschulen und landen als Aushilfen in Restaurants. Bis heute ist es für Eltern der schwarzen Mittel- und Oberschicht eine Katastrophe, wenn ihre Kinder eine Kochausbildung machen wollen.
It's an interesting kind of juxtaposition. On the one level, it's like we leave the kitchen because it's no longer a prestigious job for us. On the other hand, it becomes a prestigious job for white chefs.
Da entsteht ein interessanter Gegensatz. Wir verlassen die Küche, weil das nicht als respektierter Beruf gilt. Auf der anderen Seite wird das zum prestigeträchtigen Beruf für weiße Chefköche.
Und auch die plötzlich populären Fernsehköche mit ihrem enormen Einfluss auf die amerikanischen Essgewohnheiten sind alle weiß. Erst seit einigen Jahren führen Afroamerikaner durch Kochshows. Mit großem Erfolg übrigens.
This is
Shirley Strawberry.
Hi. We in the building. Hey, we're hanging out in my studio here in Atlanta, Georgia, and I'm.
Here's the beauty of it. They're showing that, yes.
Das ist das Schöne. Sie zeigen als Profis alles von Sushi, französischer Küche, bis dahin, dass sie afrikanische Küche neu interpretieren.
To reimagining African cuisine.
Zurück nach Louisiana. Hier im Süden der USA entsteht auch die Tradition des Barbecue. Auch da sind es die Afroamerikaner, die alte Techniken aus Afrika und die der Indianer weiterentwickeln. Es sind nicht die Edelstücke der Tiere, die sie durch Rauch und langes, langsames Garen zu wunderbaren Fleischerlebnissen veredeln. Nicht die Filets und Rückenstücke. Es sind die zähen und weniger begehrten Teile der Tiere, die Barbecue entstehen lassen.
And then, yeah, Africans brought it into the American Southeast and then it moved, you know, kind of westward from there.
Afrikaner brachten es in den amerikanischen Südosten und von dort breitete es sich nach Westen aus.
Kochbuchautorin Cheryl Alter Jameson. Auf jeder Station verändert sich Barbecue. Mit scharfen Soßen in Louisiana, nur mit trockenen Gewürzen in Texas. Süße Soßen in Kansas. Über richtiges amerikanisches Barbecue kann man streiten und tut es. Joe Podrell aus Albuquerque in New Mexico weiß, worüber er spricht. Sein Urgroßvater Isaac Britt stammte aus Louisiana und hat dort schon im 19. Jahrhundert begonnen, Fleisch ganz langsam zu garen.
My great-grandfather, very slow. He talked slow. He did everything slow.
Mein Urgroßvater, er war sehr langsam. Er redete langsam, er tat alles langsam.
Und er lernt von denen, die schon vor ihm da waren.
You have the Native American, where they cook it under the ground. They put everything under the ground, put coals over it.
Da sind die amerikanischen Ureinwohner. Die garen Schweinefleisch unter der Erde. Sie füllen Kohle obendrauf, ganz lange und langsam.
And they cook long and slow. Matanzas is what they call it.
Daraus werden Steinöfen, die Rauch und Hitze über Stunden konstant halten. Daran hält auch sein Urenkel fest, auch wenn andere meist mit großen Metallöfen räuchern und garen.
We're still using barbecue pits that are made out of brick. Today they have barbecue pits made out of metal.
Und weiter? Nur mit Hickory-Holz. Aber nicht mehr Louisiana-Stil. Oder doch? Ein bisschen. Denn der Vater Pete geht in den 1940er Jahren nach Texas, verändert die Rezepte und verändert die Kunden.
At a time where everything was racially divided, they lived in a tent.
Zu der Zeit, als alles nach Rassen getrennt war, hatten sie keine weißen Kunden. Alles war schwarz oder weiß. Aber dann gab es ein paar weiße Leute, die fühlten sich wohl und kamen.
But then there was a few white people who were comfortable enough and they would come.
Sein Vater habe oft davon erzählt, sagt Joe Podrell. So seien Menschen. Am Ende wollten sie zusammenkommen und eins werden, auch wenn Gesetze es ihnen verbieten.
So my dad said to me when he told me about the story that people really want to blend. And even though the mood of the country says don't blend you two because of laws.
Und dann zieht die Familie nach New Mexico, eröffnet da ein Barbecue-Restaurant. Im Gepäck die Rezepte Louisianas mit den scharfen Soßen, die aus Texas mit den in Rindfleisch eingeriebenen Gewürzen.
So we moved to New Mexico. We brought that understanding of barbecue here and people were saying beef. We eat pork in New Mexico.
Wir zogen also nach New Mexico und brachten unser Verständnis von Barbecue mit. Und die Leute sagten, Rindfleisch? Wir essen Schweinefleisch hier.
Natürlich habe man sich angepasst und Rippchen und anderes Schweinefleisch auf die Speisekarte gesetzt.
But I think we influenced New Mexico to appreciate beef being cooked differently than the way it cooked it.
Aber ich glaube, dass wir New Mexico beeinflusst haben, auch Rindfleisch zu genießen, das anders gegart wird, als sie es kannten. Aber der Vorgang ist so ähnlich der jahrhundertealten Fleischtradition dieser Region. Gare langsam und lange. Nutze natürliches Feuer.
Cook it over a natural fire.
It truly is a blend of the indigenous native foods that have been grown here for eons.
Basis der Mischung sind die Lebensmittel der Indigenen, die es seit Äonen gibt: Mais, Bohnen, Kürbis.
Those are still part and parcel, the basis of the food that's here.
Auf den Handelswegen aus Südamerika kommt eine Frucht, die alles in New Mexico bestimmt, die in so gut wie keinem Rezept fehlt, die einem rot oder grün an jeder Ecke begegnet: Chili.
That green chili, or in its red form when it's ripened, have become very much the basis of, again, this traditional cuisine of this area and blended with those indigenous ingredients.
Dieser grüne Chili, oder reif und getrocknet rot, ist die Basis für die traditionelle Küche dieser Region geworden, hat sich vermengt mit den einheimischen Zutaten.
Im Spätsommer? Wenn die grünen Chilischoten geerntet werden, findet man überall Verkaufsstände. Hier werden die Schoten in Trommeln geröstet und geschält. Menschen stehen Schlange bei ihren Lieblings-Chili-Farmern.
I think it is truly addicting.
Chili macht wirklich süchtig. Wenn jemand nach New Mexico zieht und Chili kennenlernt, dann ist das dieser Geschmack, dieses Gewürz, das süchtig macht.
It's just one of those flavors of spices that is addicting.
Lucinda Luan betreibt eine Chili-Farm in Las Cruces im Süden New Mexikos. Die Schoten lieben es heiß und trocken, das perfekte Klima also. Und wen man auch fragt, jeder behauptet, sofort schmecken zu können, wo sie gewachsen sind.
So there was a lot of volcanic activity. I really think it's in our soil where we just are able to grow such delicious chili. It's just more flavorful.
Hier gab es viel Vulkanismus. Ich glaube wirklich, dass es am Boden liegt, dass wir hier so delikaten Chili anbauen. Mit viel mehr Geschmack.
Fragt man Menschen in New Mexico, was New Mexico ausmacht? Dann steht Chili ganz oben auf der Liste.
Oh yeah, I think chili is very much a part of the identity here.
Ohne Frage, Chili ist Teil der Identität New Mexicos. Die Küche New Mexicos ist nicht mexikanisch, nicht europäisch, nicht indigen. Sie ist New Mexico, einzigartig und anders als alle ihre kulturellen Zutaten. Und das verbreitet sich, weitet sich aus, verändert, was Menschen in anderen Regionen des Landes essen, beobachtet Lucinda Luan.
If you were a New Mexican and you moved to Dallas, Texas, and you ordered, I sent you some chili, you would be out on your grill roasting it. Your neighbors would get curious as to what that aroma is, and you would start sharing it.
Wenn du aus New Mexico bist und du ziehst, sagen wir, nach Dallas in Texas, dann bestellst du Chili von zu Hause, röstest den auf deinem Grill und schon fragen die Nachbarn, was das für ein Aroma ist und dann teilst du das mit ihnen.
Und dann ist Chili nicht gleich Chili. Einer, der es genau weiß, ist Paul Borsland, emeritierter Professor am Chili-Institut der Universität von New Mexico in Las Cruces.
Each culture has the type of chili that they've grown accustomed to as they're growing up.
Jede Kultur hat ihre eigenen Chili-Sorten, mit denen sie aufgewachsen sind.
Und gleichzeitig ändern sich Moden, ändert sich Geschmack, ändern sich Rezepte. Er geht mit mir durch das Versuchsfeld, auf dem Dutzende Sorten wachsen, viele von ihm gezüchtet.
You've heard of jalapenos, we just talked about the chili negro, chili colorado, pasilla. But he released this and he called it New Mexico number 9.
Der Stoff Capsaicin, der sich in Adern an der Innenseite der Frucht befindet, verursacht das Gefühl von Schärfe im Mund oder sogar an den Händen, wenn man sie anfasst. Die Einheit heißt Scoville und liegt zwischen 15 für eine Paprika und mehreren Millionen für die schärfsten Chili. Und es gibt einen Grund, so Paul Borsland, warum Chili tatsächlich manche süchtig macht.
The heat dissipates, it disappears, but the compound that makes it hasn't.
Die Schärfe verschwindet, aber nicht der Stoff, der sie verursacht hat. Was passiert ist, dass der Körper Endorphine ausschüttet, um den Schmerz zu blockieren. Endorphine sorgen bei uns für ein Wohlgefühl. Wir essen etwas, bei dem wir uns wohlfühlen. Und davon wollen wir mehr.
So it's kind of like a feel-good food.
Pepper High nennen Wissenschaftler diesen euphorischen Zustand nach dem Genuss von Chili. Man begegnet auf Reisen durch die USA vielen aromatischen Abenteuern. Der deutsche Burrito in Texas zum Beispiel, dort wo viele Deutsche siedelten. Eine Bratwurst mit gutem Senf in eine Tortilla gewickelt. Oder Pizza mit Bisonhack und Tortilla-Chip-Bröseln in Montana. Kabeljau im Taco, gefüllt mit Limonencreme, Koriander und Avocados.
You know, some people would bemoan that it dilutes.
Manche sagen, das verwässert das Klassische. Ich persönlich glaube, was wir hier feiern, ist, dass sich alles weiterentwickelt. Und wenn es schmeckt, Menschen es mögen, probiert es.
And people are enjoying it, hey, celebrate it and go for it.
Es ist eine alte Frage, die eigentlich längst entschieden ist. Zumindest, wenn es ums Essen geht. Melting Pot oder Mixing Bowl, Schmelztiegel oder Salatschüssel. Bei allem Drang, Amerikaner zu werden, ist die amerikanische Gesellschaft eben doch die Salatschüssel. Alle Zutaten sind noch klar erkennbar. Aber in der Mischung der Aromen wird daraus dieser schmackhafte Salat.
Amerika ist, was es ist. Und das ist so vielfältig wie das Land, meint unser Korrespondent Arthur Landwehr. Er hat berichtet über das Essen jenseits des Burgers in den USA. Mein Name ist Liane Stahl und der Podcast, Sie wissen schon, den finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek.